Der Predigt zugrunde legen wir immer Verse aus der Apostelgeschichte, aus dem 2. Kapitel, ab Vers 36. Entschuldigung, 41. Die Menschen nun, die Gottes Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in ihren Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nun segne dieses alte Wort heute in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Amen. Dorfkirche im Sommer. Schläfrig singt der Küster vor, schläfrig singt auch die Gemeinde. Auf der Kanzel der Pastor betet still für seine Feinde. Dann die Predigt, wunderbar. Eine Predigt ohne Gleichen. Die Baronin weint sogar im Gestühl, dem Wappenreichen. Amen, Segen, Türen weit, Orgelton und letzter Psalter. Durch die Sommerherrlichkeit schwirren Schwalben, flattern Falter. Ist das nicht schön? Dorfkirche im Sommer, ein Gedicht von Detlef von Lilienkron. Also in dieser Kirche würde ich mich wohlfühlen. Wenn ich das lese, da muss es schön drin gewesen sein. Vielleicht nicht besonders dynamisch und mit großer Power, aber anheimelnd. Ein Stück Heimat in dieser kleinen Dorfkirche, ohne großes Brimborium, aber Atmosphäre. Da kommt etwas rüber von Gottes Nähe, Gottes Wärme und Liebe. Da wäre ich ganz gerne mal. Kontrastprogramm. Aus einem Reisebericht vor Jahren über den Besuch in einer evangelischen Kirchengemeinde in der brandenburgischen Prignitz. Artig sitzen sie da, so wie sich Lehrer ihrer Schüler wünschen. Kein Mucks ist in der Kirche zu hören, fast peinlich die Stille. Das Guten Morgen, das sich die Menschen zuraunen, ist eher zu erahnen als zu hören. Dann kurz am Stuhl verharren, die Hände falten, hinsetzen, so weit wie möglich nach hinten natürlich. Schnell ist die allerletzte Reihe voll. Kein Hallo, kein Na, wie geht's, keine herzliche Umarmung, höchstens hier und da ein kurzes Kopfnicken, obwohl sich doch alle kennen. Bloß schnell den Kopf einziehen, als wäre dies kein Kirchensaal, sondern eine Spielhalle, in der niemand von den anderen gesehen werden will. Dann wieder Ruhe. Eine Stimmung, als stünde nicht der Adventsgottesdienst, sondern das jüngste Gericht bevor. Von froher Botschaft keine Spur. 25 Gottesdienstbesucher wie an diesem zweiten Advent sind eine Seltenheit in diesem Ort. Höchstens sind es 5 oder 6 Leute, die sich am ganz normalen Sonntagen auf dem Weg zur Kirche machen. Und es gab auch schon Sonntage, an denen die Glocke rief, die Kerzen am kleinen Altar brannten, die Bibel aufgeschlagen war, der Pastor seinen Talar bereits angezogen hatte. Doch niemand, wirklich niemand, auf seine bzw. Gottes Wort hören wollte. Die einzigen Zuhörer waren da, seine Frau und die 4 Kinder. Ja, was soll man nun dazu sagen? Kann man nur sagen, Kirche ohne Zukunft, so sieht es doch hier aus. Und da würden wir uns wohl auch nicht so wohl fühlen. Wir würden uns dann vielleicht in die vorletzte Reihe setzen. Aber wohlfühlen würden wir uns da auch nicht. Und wir würden dann uns vorkommen, der letzte Rest vom Schützenfest. Ja, immer weiter so. Nein, so nicht weiter. Es geht nicht so weiter. Es kann nicht so weitergehen. So dankbar ich persönlich zum Beispiel auch für die überkommene gute Traditionskirchlichkeit war. Ich bin ja eine lange Pastor gewesen in der Lüneburger Heide im Südrand. Da gab es noch, anders als in Südhannover oder im Harz, da gab es noch diese alte gute Traditionskirchlichkeit. Man ging ab und zu zur Kirche. Das gehörte einfach nicht jeden Sonntag, aber doch in überschaubarer Regelmäßigkeit. Aber so dankbar ich damals noch war, diese letzten Ausläufer dieser Traditionskirchlichkeit vor Augen zu haben, so wusste ich schon bald, ihre Zeit geht zu Ende. Ich machte mir nichts vor, weil ich frühzeitig erkannte, und nicht nur ich, sondern andere auch, allein mit diesem immer mehr zurückgehenden Rest alter Traditionskirchlichkeit, so das hier lang überhaupt mal gab, vielleicht da hinten, wie heißt es, am Silbersee oder wo, mit diesem alten Rest Traditionskirchlichkeit hat die christliche Gemeinde keine Zukunft. Und liebe Gemeinde, am Ende zu sein, ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Anfang. Davon bin ich überzeugt. Also nochmal, der Tradition verpflichtet zu sein, ist gut und nützlich. Aber einem starren Traditionalismus zu verfallen, ist schlecht. Denn Traditionalisten kleben um jeden Preis am Überlieferten. Sie erklären selbst Untaugliches für gut, nur weil es alt ist. Und besonders in der Kirche gab es zumindest viele Menschen, vielleicht in der Stadt nicht so sehr, aber flächendeckend in ländlichen Gebieten, gab es immer wieder Menschen, gerade kirchlich engagierte Menschen, die alle Veränderungen erstmal kritisieren, weil sie in ihnen, ja, ich will mal sagen, ein unangenehmes Gefühl auslösen. In dem bekannten Theaterstück Der Hauptmann von Köpenick von Karl Zuckmayer, da sagt der Schneider Wapschke zum Hauptmann von Schlettow bei der Anprobe der neuen Uniform: Herr Hauptmann, mit det gefiel, det ist so eine Sache. Wenn ich mal in ein paar neue Buchsen steige, da habe ich auch immer so ein komisches Gefühl. Und dann komme ich hinter, das ist gar kein Gefühl, das ist nur die Neuheit. Aber gerade an dieser Neuheit, da störten sich viele. Da, also in unseren Gemeinden, da ist es Jahrhunderte und Jahrzehnte lang so nach diesen beiden Mecklenburger Grundsätzen gegangen, Paragraph 1, 1 bliff bin ollen und Paragraph 2, nix ward ändert. Und dann kommt so etwas heraus, wie in dieser Skizze da aus der Prignitz, was ich da vorhin verlesen habe. Wir brauchen eine neue Neuorientierung. Und ja, woran wollen wir uns in unseren Gemeinden und Kirchen denn orientieren? Woran denn? Was die Leute wollen oder was denn, wie es so heißt. Ja, man muss sehen, was da ankommt. Es muss doch ankommen. Liebe Gemeinde, das Erste ist klar. Wer will, dass unsere Gemeinden so bleiben, wie sie sind? Der will nicht, dass sie bleiben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Unser Gemeindeschiff, wo auch immer es fährt oder vor Anker liegt, muss neue Fahrt aufnehmen. Das Gemeindeschiff muss neue Fahrt aufnehmen. Natürlich sind Schiffe sicherer, wenn sie im Hafen liegen. Klar. Aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Ja, aber woran, wenn es einen Aufbruch geben muss und geben soll, woran sollen wir uns orientieren? Liebe Gemeinde, irgendwelche Marketingleute holen? Coache? Man hört dauernd heute was von Coachen. Ich habe bis heute noch nicht den richtigen Begriff, was das eigentlich ist. Je öfter ich das höre, gecoacht, in allen Berufen, selbst irgendeine Toilettenfrau, die wird auch noch gecoacht für ihren Dienst. Also was heißt das eigentlich, coachen? Ja, wollen wir uns coachen lassen in unseren Gemeinden, damit es wieder ein bisschen weiter vorangeht? Wenn ich hier die Apostelgeschichte sehe, was hier in auch schwierigen Zeiten, bedrohlichen, bedrängten Zeiten Gemeinde ausmacht, dann ist für uns, für mich doch wohl klar, der Maßstab für die Neuorientierung unserer Gemeinde kann nur das Wort Gottes sein. Und wenn die christliche Gemeinde zur letzten Gemeinde zu werden droht, dann sollten wir den Blick auf die erste Gemeinde richten. Also, wenn wir den Eindruck haben, wir sind jetzt so ganz hinten an, wir sind sozusagen die Letzten, die noch zum Gottesdienst gehen aus unserer Verwandtschaft, die Letzten in unserer Straße, die Letzten in unserem Verein, bei denen man noch etwas vom Christsein spürt, die Letzten in der Firma, ja, dann sollten wir den Blick auf die erste Gemeinde richten. Und die Überschrift in unserer Lutherbibel heißt ja klipp und klar, das ist auch das Thema heute. Die erste Gemeinde steht hier als Überschrift. Ich würde sagen, es geht heute um die Gemeinde mit Zukunft. Also Gemeinde Jesu Christi. Erstens können wir hier sehen, wie sie entsteht damals und auch nicht anders heute. Es beginnt immer damit, was hier steht, die nun Gottes Wort annahmen. Damit beginnt es immer, bis heute. Früher sind viele Leute so reingerutscht, die hatten eine fromme Großmutter und die Eltern, die hielten sich auch noch einigermaßen zur Kirche. Und dann ist die nächste Generation, die haben sich dann so ein bisschen angeschlossen, nicht mehr so aktiv, aber austreten und so kam für die natürlich nie in Frage. Also man rutschte so in einen gewissen Grundlevel rein. Aber das ist abgebrochen. Es beginnt wieder wie am Anfang. Die nun sein Wort annahmen. Sein Wort. Das heißt, im Zentrum des Gemeindelebens das Evangelium von Gottes Liebe und Vergebung in Jesus Christus. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt Paulus, ihr, also die Christen da in Thessalonich, ihr habt das Wort der göttlichen Predigt oder Verkündigung nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort. Dass Menschen eben nicht nur sagen, ja, dann predige man schön, sondern dass Menschen beim Lesen der Bibel oder in einer Verkündigung oder wo auch immer plötzlich spüren, das ist Gottes Ruf. Nicht irgendein Buch, was ich jetzt lese, so, oder irgendein Gespräch, in dem ich bin, was ein anderer Christ mir sagt, sondern dann zielt es direkt. Nochmal, so beginnt es. Ihr habt das Wort nicht als Menschenwort aufgenommen, Naja, die können ja viel reden. Ach, das sind doch alles nur fromme Worte. Ach, der eine sagt so, der andere sagt so. Naja, Mensch, blas mir doch einen Hobel aus. Nein, als Gotteswort. Und wenn dann Menschen ihr Herz und Sinn öffnen, dann passiert dies, was hier steht, die nun sein Wort annahmen. Das ist wie ein Geschenk. Ich kann 100 Geschenke zum Geburtstag bekommen, wenn ich sie nicht annehme, habe ich überhaupt keins. Ich muss das Geschenk annehmen, reinholen in mein Leben. Und wenn es hier heißt, die nun sein Wort annahmen, dann steht ja in Klammern, was nicht gedruckt ist, was dazu gehört, viele haben es nicht angenommen. Die haben zwar gehört, aber nicht angenommen. Habe ich auch so eine Rede, wenn du früher auf dem Dorf immer gehört. Ja, Herr Pastor, mein Schwager, am Sonntag kommt er mit, weil der Opa abgelesen wird. Ja, dann kommt er mal unters Wort. Ach, habe ich gedacht, Mensch, unters Wort. Was soll denn das, unters Wort? Kann mir so irgendwie vor, fällt das so oben so runter wie so ein Betonklotz oder was? Unters Wort kommen. Ja, der kam denn unters Wort, aber er hat es nicht angenommen. Hören viele, aber annehmen nicht alle. Es hat immer mit Entscheidung, mit Scheidung zu tun. Christliche Gemeinde, und da kommen wir wieder mehr und mehr hin. Christliche Gemeinde ist Kontrastgesellschaft, hat mein berühmter katholischer Theologieprofessor gesagt. Schauen Sie in die Anfangszeit der Christen. Da war ganz klar, wer dazugehört und wer nicht. Das war Kontrastgesellschaft. Das war abgegrenzt, nicht abgeschottet, aber abgegrenzt. Man wusste, hier ist Reich Gottes, dort ist es nicht. Und das ist, hat sich so vermischt im Laufe der Jahrhunderte. Dann wusste man ja gar nicht genau, ja, was ist nun christliche Gemeinde, was ist Welt? Das waberte ineinander über. Das war diese alte Volkskirchlichkeit, die so wie so eine Puddingmasse da so drüber waberte. Die Konturen waren verschwommen. Aber in einem Abbruch, den wir vor unseren Augen hier erleben, ist das die Chance, dass wir wieder in guter Weise zur Kontrastgesellschaft werden. Unser Wille ist uns doch von Gott gegeben. Und weil wir einen Willen haben als Menschen, können wir Ja oder Nein sagen. Deswegen gibt es verbindlichen Glauben, deswegen gibt es prägenden Glauben und deswegen gibt es auch ausstrahlenden Glauben. Die nun sein Wort annahmen, hier heißt es, ließen sich taufen. Na klar, die waren ja damals noch nicht getauft, dann ließen sich mit 37 oder mit 89 taufen. Wir würden heute sagen, das ist die eine klare Entscheidung, eine Lebensübergabe an Jesus Christus. In unserem Gesangbuch Nummer 245, Vers 4 heißt es wunderbar klar, übrigens schon 1566 gedichtet. Und das hole ich jetzt rein nach Langenhagen 2022. Es hat sich nichts geändert. Hören Sie bitte zu. Obwohl die Pforten offen stehen, da hinten, obwohl die Pforten offen stehen und hell das Licht des Tages scheint, kann doch hinein nicht jeder gehen, zu sein mit Gott dem Herrn vereint. Es ist kein Weg als nur der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Wer den nicht gehen will, muss draußen bleiben, solange er sich nicht will bekehren. Und? Eigentlich könnte ich jetzt Schluss machen und ich hätte eine rekordkurze Predigt gehalten. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Das war eine gewaltige Erweckung damals. Aber sie wurden hinzugefügt. Wohin denn hinzugefügt? Na, zu der Gemeinde, die da schon war. Noch einmal, das Verhältnis der ersten Christengemeinde zu ihrer Umwelt war so gekennzeichnet, man gewinnt den Eindruck eines fest umrissenen Personenkreises. Die Konturen sind nicht verschwommen, man weiß genau, wer dazugehört und wer nicht. Es scheint damals zumindest noch keine Randsiedler gegeben zu haben, von denen niemand, auch die selbst, auch nicht genau wissen, ob sie eigentlich dazugehören oder nicht. Die Gemeinde Jesu Christi, erstens, wie sie entsteht, das haben wir gehört, indem man das Wort Gottes für sich persönlich annimmt und dann hinzugetan wird zu der Gemeinde, die es da schon gibt. Zweitens, wie lebt die Gemeinde? Das heißt hier, sie blieben aber beständig. Da steht im Griechischen das Wort proskaterein, das heißt wörtlich übersetzt beharren bei, ausdauern bei, dabei bleiben, festhalten an. Also kein religiöses Strohfeuer. Kennen wir ja auch. Leute nehmen am Glaubenskurs teil. Oh, jawohl, Halleluja. Und sie sind ergriffen vom Feuer des Glaubens. Und nach kurzer Zeit hat man den Eindruck, es war ein religiöses Strohfeuer. Oder das Gemeindehopping, kennen Sie das? Es gibt ja nicht nur den Verschiebebahnhof in Maschen, Europas größter Güterbahnhof, wo die Leute, der Güterverkehr verschoben wird. Oder hier in Seelze, auch ein großer Rangierbahnhof. Es gibt auch einen christlichen Verschiebebahnhof. Ja, nee, ich gehe jetzt dahin. Oh, da musst du hingehen. Ach nee, das gibt mir hier nichts mehr. Ich gehe nach da. Und da gehen sie jetzt hin. Und dort soll es sein. Und dann, wenn man da hingeht, kommen die Ersten schon wieder zurück. Die sind vorher hingelaufen und rennen jetzt wieder woanders hin. Vielfach sind da ungeistliche und unreife Motive dabei. Allzu menschliche, sozusagen fleischliche Motive. Da passt mir die Nase des Pastors nicht, da passt mir der Lobpreis nicht, da sind die Stühle zu hart, da ist der Weg zu weit oder, oder. Das ist wie mit dem Zwetschgenkuchen im September. Wo der Zwetschgenkuchen steht, da fliegen die Wespen hin. Und wenn der Zwetschgenkuchen ein bisschen altbacken geworden ist, dann ist woanders ein Bienenstich, dann wird dahin geflogen. Und dann Long-Covid. Long-Covid in unseren Gemeinden. Gucken Sie mal, ich sehe hier Leute, die nicht da sind. Oh, ich sage das ohne Vorwurf. Die ich schon seit Monaten, ein, zwei Jahren nicht mehr sehe. Ja, die haben Angst vor Ansteckung. Gehen aber nicht in einen Supermarkt, um einzukaufen. Da haben sie keine Angst. Aber sonntags plötzlich, wenn Gott ist hier, oh, nee. Ich komme rum, ein bisschen jedenfalls, sowohl durch, und das, kein Unterschied zwischen Freikirchen und Landeskirchen. Long-Covid hat die Gemeinden erreicht, selbst die gepriesenen Freikirchen. Sonntags ein Schuppen voll gewesen. Und jetzt viele, viele freie Plätze, immer noch. Das ist auch so bequem. Och, Sonntagmorgen fahren wir zum Steine oder Meer. Und in Gottesdienst, sie gucken wir uns Dienstagabend an, wenn wir nicht zu müde sind. Vers 44, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Also ich denke, so eine Dosis von Beständigkeit täte uns allen und vielen Mitchristen heute wieder gut. Wir haben das große Angebot im Internet von Bremen, wir kann den Namen hier nennen, vom Pastor so und so, in Bremen kann man gucken und dann zieht man sich was anderes aus Stuttgart rein und dann hat man da noch eine Erweckungsgemeinde und da noch eine Powergemeinde und dann wird das alles so konsumiert nach Gusto. Festhalten in Beständigkeit. Nicht übertreiben mit der Beständigkeit, das ist denn Unbeweglichkeit. Nein, aber eine gute Portion von Beständigkeit sollte wieder einziehen in unsere Gemeinden. Vers 44, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Und sie trafen sich regelmäßig und einmütig, steht hier. Gemeinde ist Gemeinschaft. Es ist schön, dass wir die Krücken haben, dieser Online-Übertragung. Aber die können ja Gemeinschaft, Begegnung nicht ersetzen. Dass wir uns in die Augen schauen, dass wir sagen, sag mal, wo warst du letzte Woche, wie geht's dir? Was machst du im Urlaub dieses Jahr? Also dieses Smalltalk, das gehört doch auch zum Gemeindeleben dazu. Das kann ich doch online nicht. Wenn in einer Gemeinde Leben ist, geistliches Leben, dann sind dort auch die verschiedensten Menschen ganz von selbst zusammen. Und wenn dieses geistliche Leben in Gemeinden fehlt, dann sind Menschen durch nichts zusammenzubringen. Entschuldige mal, das habe ich jetzt nicht im Konzept stehen. Dann könnte diese Gemeinde Freibier anbieten, vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Dann würden selbst Abhängige sagen, nein, von der Kirche nehme ich das nicht. Nein, wir können es auf den Kopf stellen. Wir kriegen die Menschen nicht in unsere Gemeinde hinein, es sei denn, es würde der Heilige Geist wirken. Gottes Wort würde verkündigt werden, sodass Menschen hören und annehmen können. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er, Jesus, im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Liebe Gemeinde, so ist es. Da muss man nicht sagen, nun komm doch mal, wo warst du denn wieder, diesen Druck ausüben. Nein, das ist ja nicht nötig. Es zieht dorthin. Da haben wir, steht nicht so, musst du Gemeinschaft haben, nun streng dich mal an und geh mal wieder hin, sondern hier heißt es, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Natürlicherweise, ohne Druck, ohne Zwang. Der alte Zinzendorfer aus dem Herrnhuter Losung, der hat es doch schon vor ein paar hundert Jahren auf den Punkt gebracht. Habe ich öfter schon zitiert. Zinzendorf sagt, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Können Sie sagen, ihr reden, was ihr wollt. Ich gucke hin, habt ihr Gemeinschaft untereinander, dann ist die Chance, dass Jesus bei euch ist. Aber wenn da null Gemeinschaft ist oder du hast keine Gemeinschaft, obwohl du sie haben könntest, da sagt Zinzendorf, ich konstatiere bei dir kein Christentum. Paulus vergleicht ja die Gemeinde auch mal in einem Bild als Leib Christi. Ein Leib mit vielen Gliedern. Deswegen sprechen wir ja auch von Gemeindegliedern. Also, dass wir zusammengehören. Und es ist immer schwierig, wenn man sie ohne Not, wer krank ist und kann nicht kommen, ist ja ganz was anderes. Aber wenn man sich ohne Not aus Bequemlichkeit oder was auch immer so schleichend aus der Gemeinschaft entfernt, dann wird es immer gefährlich mit dem eigenen Glauben. Stellen Sie sich mal so ein Grillfeuer vor, Sie haben da Grillkohle drin, die schön durchglüht und jetzt nehmen Sie eine Feuerzange und nehmen so eine glühende Kohle aus diesem Grillfeuer raus, legen sie daneben auf dem Blech. Sie wissen genau, was passiert. Die Kohle kühlt ab, die Glut brennt runter. Vers 46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Luther übersetzt ja sehr bescheiden, er sagt nur Freude. Aber da steht im griechischen Urtext Agialasis, das heißt Jubel, laute Freude, Frohlocken. und lobten Gott. Also der Lobpreis, der hat in den Gottesdiensten eine wichtige Rolle. Und ich freue mich immer, dass wir auch hier schon Schritte in den Lobpreis hineingehen. Das ist nicht einfach nur Lust am Singen, sondern das ist ein konstitutives Element christlichen Gottesdienstes. Von Anfang an, sie lobten Gott. Und in meiner Gemeinde früher kam ja dann auch der Lobpreis, etwas länger, manchmal sonntags im Gottesdienst auch. Und dann kamen natürlich auch Menschen, sagten, oh Mensch, das ewige Gesinge, Da haben wir eine Strichliste gemacht. Ein Lied, zwei Lied, oh, Mensch, es wird immer schlimmer, ich habe schon drei Lieder gesungen. Boing. Und dann habe ich mal gedacht, lieben Leute, so, jetzt muss es mal gesagt werden. Und dann habe ich Martin Luther zitiert, da kann ja keiner in der evangelischen Kirche was gegen sagen, nicht? Gegen Hoppe können sie viel sagen. Aber gegen Martin Luther, so sie, ja, gehen hier und da auch was sagen. Aber so in den Grunddingen kann man gegen die nicht so viel sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, liebe Gemeinde, Martin Luther, nachdem wir uns doch hier nun nennen, evangelisch-lutherisch, oder die ganz ernst meinen, sagen evangelisch-lutherisch, hat 1544 in Torgau die Schlosskirche eingeweiht. Und da, bei dieser Einweihung der Schlosskirche zu Torgau, hat Luther in einem Satz kurz und treffend gesagt, was rechter evangelischer Gottesdienst ist. Das will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Er sagt nämlich, das neue Haus, also diese Kirche, sei gebaut, jetzt kommt es. Dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr Jesus mit uns redet durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Also zur Verteidigung für alle Lobpreismusiker, ihr seid auf festem Grunde, egal was hier und da für andere mal sagen mögen. Es soll in der Kirche nichts anderes geschehen als die Verkündigung des Wortes Gottes, nämlich dass Gott uns anredet. Und wir ihm antworten, Wort, Antwort, durch Gebet, Herzenshingabe und Lobpreis. Das ist also nicht eine Zugabe für die, die den Hals nicht voll kriegen können, sondern das ist elementar. Auch hier wieder unser Gesangbuch. Ich schätze, je älter ich werde, ist wohl auch eine Alterserscheinung, aber eine sehr angenehme, da sich unser altes Gesangbuch jetzt in meinem hohen Alter wieder neu zu schätzen lerne. Ich liebe auch die modernen Lobpreislieder. Keiner missversteht. Aber es steht doch alles schon drin in unserem Gesangbauch. 250 Vers 3. Du Gott hast dir aus vielen Zungen der Völker eine Kirche gemacht, darin dein Lob dir wird gesungen in einer wunderschönen Pracht. Ist das nicht toll? Zum Schluss, die Gemeinde Jesu Christi. Wir hatten erstens gehört, wie sie entsteht. Zweitens haben wir betrachtet, wie lebt sie? Gemeinschaft, Lobpreis. Und zum Schluss, ja, erstaunlich, passt nicht nur in heute Zeit, denk mal, wie sie wächst. Hören Sie mal zu Gemeindewachstum. Man macht das Wort kaum im Mund nehmen, wenn man die Augen auf hat. Wo ist denn da Gemeindewachstum? Nicht? Die alten hier Elia-Leute, die denken auch zurück, ja, damals bei Pastor Dörrie, da haben wir zu 500 Leuten in einer Stube gesessen, so ungefähr, nicht? Wird dann ja natürlich alles noch ein bisschen aktiviert, die Erinnerung, und ein bisschen draufgesetzt, aber so erinnern sich natürlich dran. Aber hier steht auch, wie sie wächst. Vers 42 heißt es, was das Leben der Christen prägte, war, also wie gesagt, die Lehre, dann der Zusammenhalt, das war das Zweite, und jetzt das Dritte, das Gebet und das Mahl als Zeichen von Gemeinschaft. Ach, und dann schauen wir in unseren Gemeinden um. Ach, das ist Wo ist da Wachstum? Im Gegenteil, wäre ja schon gut, wenn wir es so halten könnten. Wenn wir es so halten könnten. Manchmal ist es gut, über den Tellerrand wegzuschauen. Ihr Lieben, das trifft uns, Long-Covid trifft uns doch in den Kirchen nicht allein. Ewig jetzt in Zeitungen wieder zu lesen, wie die Kinos zurückgehen, die Besucherzahlen, die Theater überaltert. Wer heute noch ins Theater geht, hat gerade gelesen von der Untersuchung, Theater und Konzerte, totale Überalterung der Konzert- und Theaterbesucher, Riesenrückgänge. Also die Zeitungen schreiben immer genüsslich von den leeren Kirchen. Wir sollten mal genauso häufig schreiben von den leeren Konzertsälen und von den leeren sonstigen Veranstaltungen. Also sicher sind wir in einer Zeit auch geistlicher Armutvielfalt. Es gibt ein Wort, und das sei noch erwähnt, im 1. Samuel Kapitel 3, da finden wir eine geistliche Beschreibung unserer Zeit. So empfinde ich das. Da heißt es, zu dieser Zeit war Gottes Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Merken Sie was? Eine geistlich dürre Zeit damals, zu Samuels Zeiten. Das Wort Gottes war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und jetzt kommt das Aber. Aber! Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Da war immer noch das Licht Gottes in dieser dürren Zeit. Und liebe meine, lasst uns das jetzt mit nach Hause nehmen. Die Lampe Gottes ist, das Licht Gottes in Jesus ist noch nicht erloschen. Und wie heißt es hier, Apostelgeschichte 2, und jeden Tag rettet der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Gemeinde hatte eine Ausstrahlungskraft und zog neue Menschen an. Warum? Weil Menschen aus Gottes Wort lebten, es angenommen hatten für sich persönlich. Sie kamen in Gemeinschaft zusammen und dann strahlte das aus und zog neue Menschen an. Also, wir brauchen uns um unsere Gemeinden keine Sorgen zu machen. Wir müssen realistisch sehen, wie es aussieht. Aber die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Ich habe mit einem Gedicht begonnen, will mit einer kleinen Erinnerung enden. Das war, das mag so in den 50er Jahren gewesen sein. Da stand noch die alte große Garnisonkirche am Goetheplatz. Die ist ja später abgerissen worden. Da auf der anderen Seite die Hauptfeuerwache 1, wer die Gegend da etwa kennt. Und da war ein großes Evangelisationszelt aufgebaut. Von irgendeinem Missionswerk. Ich weiß nicht mehr, was das war. Es war kein direkt landeskirchliches Missionswerk. Und war eine richtige Zeltmission, so richtig so nach altem Schlage. Die Älteren kennen das noch, was eine Zeltmission war. Und ich habe es bis heute nicht vergessen. Da war unser damaliger Landesbischof, der großartige Hans Lilje. Wir haben nie wieder so einen Bischof gehabt in Hannover. Hans Lilje, Landesbischof, hatte ja im Dritten Reich auch im Moabit gesessen als Widerstandskämpfer, ist aber noch entkommen. Also Landesbischof Lilje war sich nicht zu schade, als hannoverscher Bischof in ein Missionszelt zu gehen und dort ein Grußwort zu sprechen. Ich weiß gar nicht, die heutige Bischöfe Land auf Land ab, die würden sich eher auf die Füße treten, als so etwas machen, dahin zu gehen, vermutlich. Aber er ging dorthin. Weil er wusste, das sind gläubige Menschen und suchende Menschen, also gehe ich da auch hin. Auch wenn es nicht mein Stil ist, vielleicht diese Zeltmission. Was er sonst gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Aber eins weiß ich noch. Den Satz habe ich behalten. So viele Jahrzehnte. Er sagte, Leben, da hatte er so ein bisschen, naja, so ein, wer ihn noch kennt, so von früher. Lieben Menschen, liebe Männer und Frauen hier im Zelt. Ich sage euch eins. Ich mache mir so ein bisschen jetzt nach. Die christliche Gemeinde hat noch immer am Grabe der Menschen gestanden, die ihr den Untergang vorausgesagt haben. Nochmal. Die christliche Gemeinde hat noch immer am Grabe der Leute gestanden, die ihr der Gemeinde den Untergang vorausgesagt haben. Ihr Lieben, so ist es. Wie oft ist der Christenheit gesagt worden, so, nun seid ihr, können wir abhaken. Aber wer wurde abgehakt? Die, die das gesagt haben, die sind abgehakt. Aber christliche Gemeinde gibt es immer noch. Also gehen wir spannenden Zeiten entgegen. Manchmal denke ich, oh, wenn ich so jünger wäre, ich würde ganz gerne noch mal so durchstarten, was so kommt. Und ihr so jungen Leute, ihr seid auf dem Weg mit der Gemeinde in die Zukunft. Und die Gemeinde Jesu, das ist die Botschaft von Apostelgeschichte 2. Wie jetzt am Ende, so am Anfang. Wie am Anfang, so jetzt. Wir haben in Jesus die Zukunft. Die Gemeinde Jesu Christi, wir hörten heute erstens, wie sie entsteht, zweitens, wie sie lebt und drittens, wie sie wächst. Amen.